aber gewohnt routiniert auf die Zweifel am Koalitionsvertrag reagiert. Abzuwarten bleibt, wie seine Genossen und Genossinnen jetzt reagieren werden. Jede Stimme zählt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Berliner SPD wirbt bei der Parteibasis um Zustimmung für eine schwarz-rote Koalition. Der Co-Vorsitzende Hiekel hat im rbb24 Inforadio gesagt, es gebe gute Gründe, den Koalitionsvertrag mit der Union anzunehmen. Die SPD habe sehr viel erreicht. Als Beispiele nannte er etwa die Verlängerung der Mietpreisbremse und die Fortsetzung des Deutschlandtickets. Dass die Jusos in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der CDU entscheidet Ende des Monats ein kleiner Parteitag über Schwarz-Rot. Die CSU hat dem Koalitionsvertrag bereits zugestimmt. Der designierte Bundeskanzler Merz hat bekräftigt, dass die geplante Senkung der Einkommensteuer noch nicht sicher ist. In der ARD betonte der CDU-Politiker, dass dieser Schritt zwar sehr gewollt ist, er verwies aber auch darauf, dass alle Vorhaben der künftigen Koalition unter dem Vorbehalt stehen, dass sie bezahlbar sind.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das in diesen Verhandlungen so herausgearbeitet haben, dass das eine gemeinsame Überzeugung ist. Wir machen das schnörkellos. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können. Mhm. Und lieber sind wir ein bisschen besser, als wir versprochen haben, als dass wir so wie in der ausscheidenden Regierung ständig hinter den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen.
Der wohl künftige Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU. Die Außenminister der Europäischen Union kommen heute in Luxemburg zusammen. Ein Thema des Treffens ist die weitere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Außerdem soll es um die Lage im Nahen Osten gehen, erwartet wird der palästinensische Regierungschef. Deutschland wird von der geschäftsführenden Außenministerin Baerbock vertreten. Die Grünen-Politikerin hat eine Zukunft für den Gazastreifen ohne die radikal-islamische Hamas angemahnt. Sicherheit im Nahen Osten könne nur ohne Hamas-Strukturen garantiert werden, sagte Baerbock am Rande des Treffens. Der Internetkonzern Meta steht ab heute in Washington vor Gericht. Die US-Handelsbehörde wirft der Facebook-Mutter vor, die Plattformen Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, um die Monopolstellung zu sichern. Aus Washington Carsten Kühntop.
Meta argumentiert, die beiden Plattformen böten viel mehr an, nämlich auch Entertainment, Messaging und Inhalte aller Art. Und da stehe man in einem harten Wettbewerb, zum Beispiel gegen TikTok oder YouTube. Sollte Meta unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Firmenchef Zuckerberg war mehrmals im Weißen Haus und in Mar-a-Lago und versuchte, Präsident Trump zu einem Vergleich zu überreden. Die Wettbewerbsbehörde startete dieses Verfahren bereits während Trumps erster Amtszeit. Es könnte wegweisend sein dafür, wie das Kartellrecht künftig gegen die Internetriesen durchgesetzt wird.
2 Tage nach Beginn der Abrissarbeiten an der Berliner Ringbahnbrücke ist der mittlere Teil über den S-Bahn-Gleisen komplett abgetragen. Seit dem frühen Morgen wird der Bauschutt abtransportiert, heißt es von der Autobahngesellschaft. Den Angaben zufolge sollen Beton, Stahl und andere Materialien recycelt werden. Insgesamt fallen demnach rund 11.000 Tonnen Bauschutt an. Parallel dazu wird die etwas weiter nördlich gelegene Westendbrücke abgerissen, die ebenfalls zur A100 gehört. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn im Online-Dienst X mit. Demnach starb Vargas Llosa in der Nacht friedlich im Kreis seiner Familie. Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Vargas Llosa, geboren 1936, erlangte als junger Schriftsteller Bekanntheit mit seinen umgangssprachlichen, beißenden Visionen von Korruption, moralischen Kompromissen und Grausamkeit in Peru. Er schloss sich einer Gruppe von Schriftstellern wie dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Argentinier Julio Cortázar an, die in den 1960er Jahren als Mitglieder der lateinamerikanischen literarischen Boom-Generation Berühmtheit erlangten. 2010 erhielt er den Literaturnobelpreis. Stets verwandt Vargas Llosa sein Schreiben auch mit politischem Wirken. 1990 kandidierte er für das Amt des peruanischen Präsidenten und unterlag Alberto Fujimori.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Später sind vereinzelte Schauer möglich. Oft ist es aber trocken bei 21 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 10 und in Buch 15 Grad, in Templin 10 und in Fürstenwalde-Spree 16 Grad. Morgen nach freundlichem Start, zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Was steht im Koalitionsvertrag, was steht nicht drin und wie ist das Ganze zu interpretieren? Union und SPD haben diese Diskussion selbst aufgebracht. CDU-Chef Friedrich Merz, der sagte bei Karin Mioska gestern Abend in der ARD, wir versprechen nichts, was das wir nicht halten können. Zitat Ende. Er sieht sich damit auf einer Linie mit SPD-Chef Lars Klingbeil. Und der sagte auch, man sollte die Gemeinsamkeiten betonen. Das sagt er natürlich vor allen Dingen an seine Genossen und Genossinnen, die ab heute Mitternacht zu entscheiden haben, ob sie diesen Koalitionsvertrag gut finden und die Koalition, ob sie damit Ja oder mit Nein stimmen. Es sind zwei Dinge, die da die SPD eigentlich als ausgemacht aussieht, nämlich Steuersenkungen, mittlere und kleine Einkommen sollen entlastet werden und auch der Mindestlohn. Aber genau daran hat der CDU-Chef Friedrich Merz große Fragezeichen hintergemalt. Und das kommt auch bei den Jusos nicht so an. Die fordern ja sowieso Nachbesserungen und dass man den Koalitionsvertrag ablehnt. Unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn guckt sich diese Gemengelage jetzt nochmal an. Hören Sie mal.
Union und SPD demonstrieren Einigkeit. Zum Beispiel SPD-Chef Lars Klingbeil und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Das Vertrauen ist gewachsen.
Da ist etwas gewachsen. Man will nach vorne und auf geht's.
Auf geht's. Auch in die Auslegung des Koalitionsvertrages. Da ist es vielleicht kein Zufall, dass CDU-Chef Friedrich Merz bei einem Talk mit der Bild-Zeitung nach Herzensprojekten der SPD gefragt wird. Zum Beispiel nach der Einkommenssteuersenkung für niedrige und mittlere Einkommen, geplant für Mitte der Legislaturperiode, also in 2 Jahren.
Wir haben uns ja auch vorgenommen, wenn der Spielraum des Bundeshaushaltes das erlaubt, die Einkommensteuer im Laufe der Wahlperiode zu senken, aber die müssen wir uns erarbeiten.
Die Sache ist also nicht fix, ergänzt Merz auf Nachfrage. Tatsächlich steht auf Seite 51 des Koalitionsvertrages der sogenannte Finanzierungsvorbehalt, was so viel heißt wie, alles kann nur gemacht werden, wenn Geld dafür da ist. Der Passus könnte noch berühmt werden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann versucht im Bericht aus Berlin einen konstruktiven Ton anzuschlagen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
Darauf angesprochen, sagt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil in der gleichen Sendung.
Ich glaube, da gibt es gar keine Unterschiede.
So ähnlich geht es auch beim Mindestlohn. Zunächst könnte man die Äußerungen von Friedrich Merz für ein Zurückweichen vom Koalitionsvertrag halten.
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei diese Mindestlohnkommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Für sie haben Schwarz und Rot neue Regeln vereinbart, was SPD-Chef Klingbeil optimistisch macht.
Wenn sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile in der Geschäftsordnung drin sind, der Mindestlohnkommission, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro.
Die 15 Euro sind erreichbar. Mehr steht im Koalitionsvertrag auch nicht. Allen, die aus den Äußerungen des Wochenendes einen Streit zwischen Union und SPD herleiten wollen, sagt Lars Klingbeil noch so viel.
Ich rate uns allen, dass wir nicht das Trennende suchen in der Koalition, sondern das gemeinsam in den Vordergrund stellen. Ich habe gerade 1,5 Jahre Streit in der Ampel hinter mir und ich habe mir fest vorgenommen, dass wir in der neuen Regierung jetzt nicht so starten, wie die alte Regierung aufgehört hat.
Es klingt ein bisschen wie eine Beschwörung.
Sagt Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn. Und diese Beschwörung gilt natürlich vor allen Dingen den eigenen Parteimitgliedern. Die SPD wird ab heute Mitternacht Abstimmung über den Koalitionsvertrag. An den Hochschulen im Land ist wieder reges Treiben. Das Sommersemester läuft an. Eine bundesweite Umfrage der Hochschule Darmstadt lässt da aufhorchen. Fast alle Studierenden nutzen mittlerweile KI. Wie regeln die Unis und Hochschulen den Umgang damit? Wissenschaftsreporterin Anja Braun hat sich das angeschaut.
Die künstliche Intelligenz ist mittlerweile flächendeckend im Studium angekommen, bestätigt Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Studierende nutzen fast alle KI, auch für die Erbringung von Prüfungsleistungen. Gleichzeitig ist klar, ein Verbot lässt sich in vielen Bereichen nicht durchsetzen. Also immer, wenn wir unbeaufsichtigte Kontexte haben, ist mit einer KI-Nutzung zu rechnen. Es gibt auch keine Detektoren oder ähnliche Systeme, die bis 100% feststellen, ob KI zum Einsatz kam.
Als Professor für Schlüssel- und Selbstkompetenzen Studierende versucht Tobias Seidel, die künstliche Intelligenz auch sinnvoll in den Studienalltag einzubinden. Doch insgesamt muss man feststellen, ist die Verunsicherung über den geregelten Einsatz von künstlicher Intelligenz im Studium groß. Über 80% der Studierenden wünschen sich klare Leitlinien, wie sie künstliche Intelligenz einsetzen dürfen im Studium und vor allem auch in Prüfungen. Denn das ist meistens nicht klar geregelt.
Also die Nutzung von KI ist natürlich im Hinblick auf Prüfungen an Hochschulen eine Herausforderung. Und man muss auch sagen, dass es da noch keine abschließenden Antworten gibt, weil es einfach ein dynamischer Prozess ist. Also wir sehen, dass sich die Technik weiterentwickelt, die studentische Nutzung entwickelt sich weiter.
Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat den Umgang der Universitäten mit künstlicher Intelligenz im letzten Herbst ebenfalls unter die Lupe genommen. Janika Budde hat diese Studie als Senior-Projektmanagerin geleitet und stellt fest,
dass über die Hälfte der Lehrenden in Hausarbeiten in ganz unterschiedlichen Abstufungen KI zulassen, erlauben, bei Recherchetätigkeiten, beim letzten sprachlichen Schliff.
So hat zurzeit offenbar jede Universität oder Hochschule und teilweise auch jeder Fachbereich und jede Lehrkraft einen eigenen Weg, mit der KI-Nutzung umzugehen. Janika Budde vom Hochschulforum Digitalisierung sagt, dass ungefähr 65% der Hochschulen angeben, sie seien dabei, Leitlinien zu entwickeln. Deren genauere Ausgestaltung würden sie aber in der Regel wieder nach unten delegieren.
Sie sagen, ja, grundsätzlich ist es erlaubt, aber liebe Fachbereiche, guckt, was für euer Fach am besten passt.
Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart erlaubt seinen Studierenden, KI in Prüfungen zu nutzen. Er verlangt aber, dass der Einsatz dokumentiert und reflektiert wird.
Gleichzeitig ist natürlich auch klar, wenn jeder Studierende mit einem KI-System einen stilistisch sehr guten Text schreiben kann, dass wir dann die Erwartungen in dem Bereich einfach erhöhen müssen.
Die KI-Nutzung wird also dazu führen, dass die Latte der Prüfungsleistungen deutlich höher gelegt wird.
Das war Wissenschaftsreporterin Anja Braun. Für Städte sind Carsharing-Angebote eine Möglichkeit, die Anzahl an Autos auf der Straße zu verringern. Anstelle von dauerparkenden Privatwagen nutzen so mehrere Menschen ein Auto. In Belgien sollen nun aber 1400 solche Angebote aus dem Stadtbild verschwinden, denn der Carsharing-Anbieter Miles verlässt das Land und stellt seinen Service heute ein. Dazu unsere Brüsseler Korrespondentin Laura Pickert.
Im Jahr 2022 expandiert die deutsche Firma Miles mit Sitz in Berlin nach Belgien mit steigenden Zahlen. Das Angebot wird von Jahr zu Jahr mehr genutzt. Dieser Trend zeigt sich aber nicht nur bei Miles, sondern bei allen Carsharing-Angeboten. Und trotzdem, Miles verlässt das Land, genauso wie zuvor ShareNow und Green Mobility. Anbieter Miles begründet die Entscheidung so.
Wir können nicht für andere Anbieter sprechen, stellen jedoch fest, dass Vandalismus ein branchenweites Problem in Belgien darstellt. In den vergangenen 2 Jahren haben wir gemeinsam mit lokalen Behörden, darunter Polizei, Politik und weiteren Akteuren der Carsharing-Branche, verschiedene Maßnahmen initiiert. Leider blieb der gewünschte Erfolg aus.
Heißt es bei Miles in einem schriftlichen Statement. Das Unternehmen sieht Vandalismus durch Nichtkunden als das Hauptproblem an. Belgien verliert damit einen weiteren Anbieter. Als Alternative bleibt Poppy, ein belgisches Carsharing-Unternehmen. Auch Poppy erkennt Vandalismus als Problem an, bezieht sich aber auf die Nutzerinnen und Nutzer. Das Unternehmen will Strenge zeigen, indem es Profile schneller sperrt. Pierre de Schetzen von Poppy erklärt sich das Ende von Miles in Belgien so.
Sie hatten einfach einen größeren Druck als wir, schnell eine kritische Größe der Nutzerbasis zu erreichen, indem sie mit 1400 Fahrzeugen angereist sind. Vandalismus kostet enorm viel Geld. Wir wären schon seit Jahren profitabel, wenn es diese Problematik nicht gäbe. Ich denke, was man aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen sollte, ist, dass wir heute noch hier sind, weil es in Belgien wirklich eine enorme Nachfrage gibt.
Carsharing-Angebote können den Verkehr in Städten wie Brüssel stark entlasten. Laut dem Deutschen Umweltbundesamt können geteilte Fahrzeuge bis zu 10 Autos ersetzen. Der Grund? Immer wieder schaffen Nutzerinnen und Nutzer von Carsharing ihren eigenen Wagen oder Zweitwagen ab, da sie ihn nicht länger brauchen. Für Nutzerinnen und Nutzer kann Carsharing außerdem günstiger sein als ein eigenes Auto. In Deutschland sind zu Jahresbeginn 1285 Städte und Gemeinden mit Carsharing-Angeboten ausgestattet.
Soweit unsere Brüsseler Korrespondentin Laura Pickert.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Paralympischen Spiele im vergangenen Sommer in Paris haben neue Maßstäbe gesetzt in Sachen Organisation und Vermarktung. Trotzdem gibt es auch in Deutschland noch viel zu tun, was Professionalisierung und Aufmerksamkeit angeht. Mit großem Interesse wird eine mögliche deutsche Olympiabewerbung vom Deutschen Behindertensportverband verfolgt. Denn klar ist, ob Rhein-Ruhr, München, Hamburg oder Berlin, welche Region auch immer den Zuschlag bekommen würde, wird neben Olympia auch die Paralympics ausrichten.
Friedhelm Julius Peucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, gerät in Schwärmen, wenn er an Spiele in Deutschland denkt.
Man kann sich jetzt noch nach über 50 Jahren erinnern, was damals die Bewerbung für die Olympischen Spiele in München mitgebracht haben.
Er denkt an die Trainings- und Sportstätten, die damals entstanden sind, an die dadurch entstandene Sportförderung in Deutschland. Und er denkt an die Sportlerinnen und Sportler von heute.
Es gibt nichts Größeres für einen Athleten, ob an Olympischen oder Paralympischen Spielen im eigenen Land anzutreten.
4 mögliche Gastgeber gibt es. Hamburg, München, Berlin zusammen mit Leipzig und die Region Rhein-Ruhr wollen sich als Austragungsorte bewerben.
Wir als DBS achten natürlich überall dabei, wo kann Parasport angeboten werden, denn das funktioniert nicht in jedem Stadion. Le ciel
bleu. Die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris vergangenes Jahr haben Maßstäbe gesetzt. Die Wettkämpfe fanden überwiegend in Sportstätten statt, die es schon gab, oder in solchen, die ohne großen Aufwand auf- und danach wieder abgebaut worden sind. Verteilt auf die ganze Stadt und immer vor großem Publikum. Und sie haben ein größeres Bewusstsein geschaffen für Menschen mit Behinderung. Da ist sich Beucher sicher.
Das ist das Tollste an Mitnahmeeffekten, dass dann eben Barrierefreiheit auch in den Fokus rückt.
Beucher erhofft sich einen großen Effekt für den Behindertensport in Deutschland. Bis Ende Mai müssen die möglichen Gastgeber ein Konzept erstellen. Ein Bürgerentscheid ist möglich, aber nicht vorgeschrieben. Hamburg will seine Einwohner kommendes Jahr befragen, wie vor 10 Jahren, als eine Mehrheit Olympische und Paralympische Spiele in der Hansestadt abgelehnt hat. Und kritische Stimmen gibt es auch dieses Mal. Trotzdem ist Beucher zuversichtlich.
Nur das ist eine Herausforderung für den Sport, diese Überzeugungsarbeit auch auf der Straße und in den Häusern zu leisten. Das reicht nicht nur alleine, wenn der Sport sich bewegt, obwohl das damals in Hamburg geholfen hätte. Nur wenn der Sport insgesamt, jeder Landessportbund, jeder Verein, diese Flamme der Begeisterung trägt und auch dafür wirbt, dann muss man auch keine Angst vor einem Bürgerentscheid haben.
Der Deutsche Olympische Sportbund will sich nicht festlegen, ob er sich für die Sommerspiele 2036, 40 oder 44 bewerben will. Aber er will sich festlegen, mit welcher Stadt oder Region. Und zwar bis Ende September kommenden Jahres.
Das war ARD-Sportreporter Moritz Casalett über den deutschen Parasport und die Olympiabewerbung Deutschlands.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
All die unsichtbaren Top-Hörgeräte aus der Fernsehwerbung gibt es auch in den 50 Hörpartner-Filialen, inklusive unserer geballten Kompetenz. Denn selbst das beste Hörgerät muss in jeglicher Hinsicht individuell an Ihr Hörvermögen angepasst und gewartet werden. Also lieber gleich zu Hörpartner, denn Hören kommt von Können.
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Also, mir geht's beim Geldsparen um mehr als nur um Zinsen. Und dir? Wie wär's mit einer Bank, die dein Geld für dich vermehrt und sich damit aktiv für die Umwelt einsetzt? Bei der Umweltbank bekommst du attraktive Zinsen und ermöglichst nachhaltige Projekte. Eröffne jetzt das Tagesgeldkonto, mit dem du sparst und dich für die Zukunft stark machst. Auf umweltbank.de. Umwelt und Bank. Umweltbank.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Bückestumper.
Probleme gibt es auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Nach einem Unfall ist die Autobahn zwischen Ciesa und Wollin gesperrt. In Richtung Magdeburg liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Probleme auch auf der südlichen A10 in Richtung Dreieck Werder. Zwischen Raststätte am Fichtenplan und Genshagen Stau nach einem Unfall. Sie benötigen 40 Minuten mehr. A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd steht ein defekter PKW auf der linken Spur. Auf dem Berliner Stadtring haben wir in beiden Richtungen dichten Verkehr zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Kudamm. Und die A113 ist stadteinwärts zwischen Schönefeld-Nord und Tunnel Alt-Glienicke gesperrt. Die Höhenkontrolle im Tunnel wurde ausgelöst. Zurzeit Stau ab Waltersdorfer Dreieck. Unseren Verkehrsservice gibt es auch auf der RBB24-Info-Radio-App.
Es ist 10.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. SPD-Auskenner sagen, wenn Parteimitglieder Bedenken gegen ein Zusammengehen mit der Union haben, dann liegt das vor allem auch an der Person von Friedrich Merz, an seinen Ansichten, seinem Vorgehen, wenn es mal kritisch wird und daher ja jetzt auch Zweifel am Koalitionsvertrag aufkommen ließ. Die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Co-Vorsitzende der Berliner SPD, Hiekel, hat die Parteimitglieder aufgerufen, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Ab Mitternacht läuft das zweiwöchige Online-Voting der Parteibasis. Hiekel sagte im RBB 24 Inforadio, die SPD habe in den Verhandlungen viel erreicht. Dass die Jusos in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex.
Ein Koalitionsvertrag ist ja immer auch ein Kompromiss und das müssen sich beide Partner darin wiederfinden. Und was wir auch verabredet haben, ist, dass gerade im Bereich Migration, Integration auch eine Stärkung der Kommunen stattfinden soll. Wir haben auch drin verabredet, dass wir das Thema Mietpreisbremse weiterhin verlängern. Wir haben uns auch klar darauf verabredet, dass wir das Deutschlandticket behalten, dass das Rentenniveau stabilisiert werden soll. Also ich glaube, darum ist es auch ein guter Grund, diesem Vertrag zuzustimmen, aus sozialdemokratischer Sicht.
Der Co-Vorsitzende der Berliner SPD, Martin Hiekel. CDU-Generalsekretär Lindemann hat gefordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Die Beitragssätze müssten sich zurück in Richtung 40% entwickeln, sagte er in der ARD. Sozialverbände und Krankenkassen hatten zuvor gewarnt, dass die Beiträge in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung weiter steigen könnten. Der Gesundheitspolitiker Dahmen von den Grünen forderte im RBB 24 Inforadio, die Finanzierung auf eine breitere Grundlage zu stellen.
Das bedeutet einerseits, dass man hohe Einkommen gemessen ihrer Leistungsfähigkeit auch stärker daran beteiligt, diese Lasten zu schultern. Es bedeutet aber auch, dass der Staat da, wo gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung für Leistungen aufkommen, die eigentlich nichts mit Gesundheit und Pflege zu tun haben, dies mit Steuermitteln entlastet und damit die Krankenkassenbeiträge auch in einem bezahlbaren Niveau hält.
Janosch Dahmen, Gesundheitspolitiker von Bündnis 90, die Grünen. Nach dem russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten hält die Kritik an. UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich zutiefst schockiert. CDU-Chef Merz verurteilte den Angriff als Kriegsverbrechen. US-Präsident Trump nannte den Raketenbeschuss schrecklich. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Trump zu einem Besuch eingeladen. So könne er sich selbst ein Bild der Zerstörung durch die russische Armee machen. Der russische Angriffskrieg ist heute auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Für Deutschland nimmt die geschäftsführende Außenministerin Baerbock teil. In Washington beginnt heute ein Wirtschaftsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Die US-Handelsbehörde FTC will nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen seine Monopolstellung schützen wollte. Meta argumentiert dagegen, man habe die beiden Plattformen erst groß gemacht. Sollte Meta in dem Verfahren unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Potsdam erinnert heute an die Bombardierung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs. Bei dem Angriff vor 80 Jahren starben rund 1600 Menschen. Arne Sprung, RBB 24.
Mit einer Lesung, einem Konzert, Glockenläuten und einem Friedensgebet gedenkt Potsdam der Opfer. In der Nikolaikirche erklingt um 19 Uhr das Potsdam-Requiem mit dem Nikolaichor Potsdam und Mitgliedern des Europe Symphony Orchestra. Die Schauspieler Steffen Schröder und Rita Feldmeier lesen im Potsdam-Museum ab 20.30 Uhr aus Zeitzeugenberichten über die Bombardierung. Um 22.14 Uhr erklingen die Glocken der Potsdamer Kirchen in Erinnerung an den Beginn des Luftangriffs vor 80 Jahren. Und die Nikolaikirche lädt zur gleichen Zeit zum multireligiösen Friedensgebet ein.
Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Er starb in der Nacht im Alter von 89 Jahren in Lima, wie seine Familie in einem Brief im Online-Dienst X mitteilte. Vargas Llosa galt als einer der großen Namen der lateinamerikanischen Literaturbewegung der 1960er und 70er Jahre. Für seine Bücher gewann er zahlreiche Preise. 2010 bekam er den Literaturnobelpreis, nachdem er bereits viele Jahre lang als Anwärter galt. In den vergangenen Monaten hatte sich Vargas Llosa von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, später sind vereinzelte Schauer möglich. Oft ist es aber trocken bei 21 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Spandau Eiskeller 10, in Buch 15 Grad, in Templin 10 und in Fürstenwalde-Spree 16 Grad. Morgen nach freundlichem Start zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die neue Bundesregierung ist ja noch nicht am Start. Friedrich Merz ist auch noch nicht Kanzler. Jetzt gibt es schon Diskussionen zwischen Union und SPD, wie das gemeint ist, was im Koalitionsvertrag steht. Gestern Abend hat CDU-Chef Friedrich Merz in der ARD Zweifel an der geplanten Senkung der Einkommenssteuer für mittlere und geringe Einkommen geäußert. Das war ja etwas, was die SPD gerne möchte. Und er sagte bei Karin Mioska, alle Vorhaben der künftigen Koalition stünden unter dem Vorbehalt, dass sie auch finanzierbar sind.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Bin ich auch sehr dankbar, dass wir das in diesen Verhandlungen so herausgearbeitet haben, dass das eine gemeinsame Überzeugung ist. Wir machen das schnörkellos. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können. Mhm. Und lieber sind wir ein bisschen besser, als wir versprochen haben, als dass wir so wie in der ausscheidenden Regierung ständig hinter den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen.
Und Ähnliches gelte dann auch für den Mindestlohn. Auch dieser stehe unter dem Vorbehalt, dass er bezahlbar ist, so Friedrich Merz. Der geschäftsführende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sieht das anders, denn er rechnet fest damit, dass die 15 Euro Mindestlohn im nächsten Jahr kommen werden.
Für den Mindestlohn haben wir besprochen, dass wir die 15 Euro erreichen wollen. Im Jahre 2026. Und das machen wir, indem die Mindestlohnkommission sich an die eigene Geschäftsordnung hält. Da steht, dass 60% des mittleren Einkommens neben der Tarifentwicklung eine Grundlage sind. Es geht darum, dass Arbeit einen Unterschied macht, dass Arbeit sich lohnt und dass der Mindestlohn armutsfest ist. Und deshalb muss er deutlich steigen, der wird es auch.
Das hat Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD heute im ZDF gesagt. Und heute Mitternacht beginnt in der SPD der Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag, und zwar per Online-Voting. In Washington beginnt heute ein Prozess gegen den Meta-Konzern, und zwar wegen des Vorwurfs, das Unternehmen habe die Messenger-Dienste Instagram und WhatsApp gekauft, um Konkurrenz auszuschalten. Unser Korrespondent Carsten Kühntopp mit dem Überblick, worum es genau geht.
Aus Sicht der FTC, der amerikanischen Wettbewerbsbehörde, hat Meta eine Monopolstellung bekommen durch diese Ankäufe damals. Und zwar auf einem Markt, den die FTC sehr eng definiert als Markt der sozialen Networking-Dienstleistungen. Meta sagt hingegen, Instagram und WhatsApp böten ja viel mehr an, nämlich auch Entertainment, Messaging, Inhalte aller Art. Und das sei ein Markt, wo man in einem ganz taffen Wettbewerb stehe, zum Beispiel gegen TikTok oder YouTube. Diese Frage, auf was für einem Markt Instagram und WhatsApp tätig sind, wie groß er ist, das gilt als kritisch für den Prozess und könnte ihn entscheiden. Wenn es schlecht läuft für Meta, dann müssen sie Instagram und WhatsApp verkaufen. Das wäre hart. Dieser Prozess könnte also wegweisend sein dafür, wie das Kartellrecht künftig gegen die Internetriesen durchgesetzt wird. Er dürfte bis in den Sommer laufen und Meta-Chef Zuckerberg ist als Zeuge geladen.
US-Präsident Donald Trump umgibt sich gern mit Superreichen und manchmal könnte man den Eindruck haben, dass er für diese Leute letztendlich auch Politik macht. Davon hat aber Mark Zuckerberg bisher nicht profitiert. Noch nicht.
Mark Zuckerberg war mehrmals im Weißen Haus und in Mar-a-Lago. Er hat versucht, Trump zu einem Vergleich zu überreden. Vergangenes Jahr ist Zuckerberg auch politisch auf die Trump-Linie eingeschwenkt, zum Beispiel indem er Fakten-Checking-Programme eingestellt hat. Und für die Amtseinführung von Trump im Januar hat Zuckerberg $1 Million gespendet. Das hat ihm bisher alles nichts geholfen. Und auch die anderen Big-Tech-Firmenbosse bemühen sich um gute Beziehungen zum Präsidenten. Auch einige von ihnen haben für das Privileg gezahlt, auf dem Podium stehen zu dürfen, als Trump seinen Amtseid abgelegt hat. Aber auch sie haben dafür bisher kaum etwas vom Präsidenten bekommen. Zumindest Apple darf sich jetzt freuen, denn Trump hat Smartphones von neuen China-Zöllen ausgenommen und Apple produziert viel in China.
Trump bleibt gegenüber Zuckerberg also vorerst hart. Das hat sich auch schon in früheren Äußerungen des Präsidenten abgezeichnet, so unser Korrespondent.
Trump hat in der Vergangenheit gesagt, dass diese Unternehmen aus seiner Sicht zu viel Macht haben und dass sie den Wettbewerb behindern und damit auch den technologischen Fortschritt. Zur obersten Kartellwächterin im Justizministerium hat der Präsident vor kurzem eine erfahrene Juristin ernannt, die im Ruf steht, das Geschäftsgebaren der Big-Tech-Unternehmen sehr kritisch zu sehen. Ebenso auch der Anwalt, den Trump jetzt an die Spitze der Wettbewerbsbehörde FTC gesetzt hat. Der hat die Internetriesen nicht zuletzt deswegen auf dem Kieker, weil er ihnen vorwirft, rechtsgerichtete politische Inhalte zu zensieren. Die FTC startete ihre Ermittlungen bereits während Trumps erster Amtszeit. Unter dem Strich dürfte all das bedeuten, dass die Regierung auch in 4 weiteren großen Kartellverfahren, die derzeit gegen Tech-Riesen laufen, klare Kante zeigen wird.
Das war unser Korrespondent Carsten Kühntop aus Washington. Heute beginnt dort der Prozess gegen den Meta-Konzern. Und unser Korrespondent hat es erwähnt, die Mobiltelefone und Computer und andere Komponenten sind zumindest vorübergehend von den astronomischen Zöllen, die auch gegen China verhängt wurden, ausgenommen. Zunächst, und da schauen wir jetzt auf Indien, das hatte profitiert, dass nun auf einmal in Indien und nicht in China zusammengesetzte iPhones billiger wurden. Und überhaupt, Analysten sagen, Indien könnte von dem ganzen komplizierten Handelskrieg letztlich profitieren. Dazu unsere Korrespondentin Lena Bodewein, sie ist dieser These nachgegangen.
Indien sei der König der Zölle, hat ausgerechnet Donald Trump gepoltert, bevor er zum weltweiten Gegenzoll-Gegenschlag ausholte. Tatsächlich erhebt Indien sehr hohe Abgaben auf Tabak oder Getränke, Öle oder Motorräder. Sie können für Importe nach Indien zwischen 30% und 75% liegen. Bei Bourbon Whisky sind es 100%, bis vor kurzem sogar 150%. Bevor Indiens Premier Modi im Februar nach Washington reiste, wurde die Abgabe als nette Geste gesenkt. Auch weil Indien sehr interessiert ist an einem geplanten bilateralen Abkommen, was ihnen jetzt sehr zu Pass kommt.
Wir haben 90 Tage Zeit, um das bilaterale Handelsabkommen auszuhandeln. Und da Indien das erste Land ist, das eine solche Vereinbarung mit den USA eingeht, haben wir auch den Vorteil, dass wir früh dabei sind.
Lobt der Vorsitzende der indischen Handelsvereinigung Ajay Sahai.
Wir haben bereits einige Verhandlungsrunden mit dem Team des US-Handelsbeauftragten hinter uns. Wahrscheinlich bewegen wir uns in diese Richtung.
Eine Richtung, die bis Anfang der 1990er Jahre nicht selbstverständlich war. Bei jetzt 1,4 Milliarden Einwohnern finden Produzenten große Absatzmärkte im eigenen Land. Darum hat Indien lange ein protektionistisches Wirtschaftsmodell bedient, das Trump neidisch machen könnte. Und auch jetzt ist es mit nur 2% Anteil an allen Exporten weltweit weniger großen Zollschocks ausgesetzt als andere Länder, eben vor allem China. Eine Chance für die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt, meint Ajay Sahai.
Wenn sie China so schlimm treffen, möchte man eine alternative Bezugsquelle haben. Und Indien bietet sich als Ersatz für China an. Aber natürlich müssen wir die Kapazitäten schaffen, um diese Art von Volumen zu decken.
Fabriken, Fachkräfte, Bauteile, all das muss erstmal vorhanden sein. Darum kann Indien nicht in Windeseile China ersetzen, aber
bestimmte Dinge werden inzwischen auch in Indien produziert, in Amerika auch. Unter anderem die Apple-Telefone, die ja heute schon recht umfangreich aus Indien auch nach Amerika exportiert werden.
So Bernhard Steinrücke, ehemaliger Chef der Deutsch-Indischen Handelskammer. Steinrücke empfiehlt, diese Störung der Lieferketten zu betrachten wie die durch Corona. Und auch da habe man sich angepasst.
Die Marktwirtschaft ist extrem kreativ und die findet dann eben schon Mittel und Wege.
Seit der Pandemie hat Technikriese Apple seine Produktion über China hinaus ausgeweitet, eben auch nach Indien. Und wenn für andere Güter die Zölle astronomisch hoch bleiben, sieht Handelsvereinigungschef Ajay Sahai zumindest in der Hinsicht schwarz für China.
Bekleidung und Schuhe. Ein Viertel des US-Markts dafür hat China beherrscht. Aber das müssen sie aufgeben und dann ist der Markt für die Wettbewerber offen wie Indien.
Wer dann am Ende der König der Zölle ist, entscheiden womöglich am ehesten die Verbraucher.
Soweit Lena Bodewein, unsere Korrespondentin in Indien.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Beim Warten auf den Bus mit dem Smartphone mal eben ein paar Aktien versilbern, das ist ein Klischee über junge Menschen, die am Kapitalmarkt investieren. Sie gelten als risikofreudig. Börsenturbulenzen wie in den vergangenen Tagen haben viele von ihnen noch nie erlebt. Was machen die Kursschwankungen mit jungen Anlegern? Unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky hat sich erkundigt.
Mit Mitarbeiteraktien hat Benjamin Grabs angefangen. Damals war er 19 und machte eine Ausbildung bei einem DAX-Konzern. Der Aktienindex DAX verlor kürzlich auf einen Schlag 10%. Benjamin Grabs hat aber schon vor Jahren umgeschichtet. Der 28-Jährige hat nur noch wenige Einzelaktien im Depot. Inzwischen setzt er auf ETF, also Aktienfonds mit breiter Streuung über viele Unternehmen. Auch die haben kürzlich an Wert eingebüßt. Benjamin Grabs ist aber gelassen, denn er spart für die Altersvorsorge.
Ich habe ungefähr noch 40 Jahre vor mir, bis ich in die Rente gehe. Das heißt, diese Turbulenzen haben jetzt keine großen Auswirkungen, außer dass sie natürlich die Chance bieten, dass ich jetzt niedrig nachkaufen kann, was ich in 40 Jahren dann vielleicht positiv auch wieder rausziehen kann.
Laut einer Studie der Uni Marburg und der Fondsgesellschaft Union Invest aus dem Jahr 2023 bezeichnet sich jeder dritte junge Anleger als risikofreudig. Benjamin Grabs gehört nicht dazu. Eine aktuelle Umfrage der Berliner Sparkasse unter Einwohnern der Hauptstadt zeigt, 40% der jungen Anleger investieren in Einzelaktien, 47% aber auch in weniger riskante ETF. In Friedrichshain hat die Berliner Sparkasse eine Filiale nur für junge Leute. Hier arbeitet Vinodhan Srikanthan. Er berät seine Altersgenossen bei der Geldanlage. In den vergangenen Tagen gab es viel Gesprächsbedarf.
Dadurch, dass die Medien viel darüber berichten, ist die Verunsicherung bei den Kunden sehr groß. Das heißt, die melden sich bei uns, stellen auch viele Fragen. Die einen waren sehr verunsichert und die einen meinten eher, dass sie geduldig waren und lockerer.
Viele junge Anleger sind aber keine Sparkassenkunden. Ein Viertel legt Geld über die Apps sogenannter Neo-Broker an. Und die können mit ihrer spielerischen Aufmachung die Grenze zwischen Spaß und Ernst schnell verwischen. Benjamin Grabs ist nicht gut zu sprechen auf die Neo-Broker. Während der starken Kursschwankungen brachen bei einigen die Server zusammen.
Ich habe reingeschaut in mein Portfolio und da stand tatsächlich, ich habe 0 Euro, ich besitze gar nichts mehr. Ich habe Gott sei Dank keine Panik bekommen, aber ja, ich konnte für mehrere Stunden tatsächlich gar nichts machen.
Auch der Berliner Finanzdienstleister N26 gehört zu den Neo-Brokern. Hier hielten die Server dem Ansturm aber stand, stellt Finanzvorstand Arndt Schwierholz fest.
Wir haben in den ersten 2 Tagen der Woche ein Handelsvolumen gesehen, was so groß ist wie sonst nur in der ganzen Woche. Und wir sehen inzwischen, dass die Kunden wieder umschwenken von eher Verkauf auf gewogen Buy und Sell.
Dennoch kann sich Arndt Schwierholz vorstellen, dass der erste Börsencrash im Leben junger Anleger deren Einstellung ändern könnte.
Ich glaube schon, dass es sehr spielerisch gesehen wurde von der jungen Generation. Ich glaube, dass jetzt nochmal so ein Rekalibrieren kommt, dass die Leute überlegen, was mache ich wirklich mit meinem Geld?
Völlig vom Kapitalmarkt verabschieden werden sich aber wohl die wenigsten, schätzt Arndt Schwierholz. Auch Benjamin Grabs hat es nicht vor.
Das war unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky über junge Aktiensparer. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben heute Sonne und Wolken. Vor allem am Nachmittag kann es vereinzelt mal Schauer oder auch Gewitter geben. Meistens bleibt es aber trocken. Der Wind weht schwach und es wird im Laufe des Tages dann doch warm. 19 bis 23 Grad sind heute an Höchstwerten angekündigt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Bürgestumper.
Probleme gibt es auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Nach einem Unfall ist zwischen Ciesa und Wollin nur eine Spur frei. Zurzeit sind es 5 Kilometer Stau. Baustellenstau auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Havelbrücke müssen Sie 20 Minuten mehr einplanen. Und die A24 Hamburg-Berlin ist wegen einer Unfallaufnahme zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd in Richtung Berlin gesperrt. Stau auf der A113 Richtung Berlin. Erfreulicherweise wurde der Tunnel inzwischen wieder aufgemacht. Zwischen Waltersdorfer Dreieck und Schönefeld Nord dauert es aber momentan noch 20 Minuten länger. Auf dem Berliner Stadtring haben wir in beiden Richtungen stockenden Verkehr zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Kudamm. Weitere Staus gibt es auf der Wollangstraße Richtung Pankow, Seestraße Richtung Stadtring und Frankfurter Allee stadteinwärts. Vorsicht in Wilmersdorf. An der Kreuzung Berliner und Nassauische Straße arbeiten die Ampeln fehlerhaft und eine neue Baustelle gibt es in Rummelsburg. Der Blockdammweg ist an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.
Es ist 10.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Ja, es geht gut los, noch bevor es losgeht. Die CDU interpretiert offenbar entscheidende Stellen des Koalitionsvertrages anders als die SPD. Und das ploppt auf, jetzt wo die Genossinnen und Genossinnen allesamt zu entscheiden haben, ob sie diesem Vertrag zum Durchbruch verhelfen möchten. Die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Berliner SPD-Co-Vorsitzende Hiekel spricht sich dafür aus, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Im RBB 24 Inforadio sagte Hiekel, die Sozialdemokraten hätten in den Verhandlungen viel erreicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Nach den Worten Hiekels hat sich die SPD in wichtigen Punkten durchgesetzt. Die Mietpreisbremse werde bleiben, ebenso das Deutschlandticket. In der Migrationspolitik sehe der Vertrag vor, die Kommunen deutlich zu entlasten. Dass die SPD-Jugendorganisation, die Jusos, in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex, betonte Hiekel. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der Bundestagswahl Ende Februar kam die SPD auf ein historisch schlechtes Ergebnis und erreichte nur gut 16% der Stimmen. Die Union kam auf fast 29%.
CDU-Generalsekretär Linnemann hat gefordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Die Beitragssätze müssten sich zurück in Richtung 40% entwickeln, sagte er in der ARD. Sozialverbände und Krankenkassen warnen schon länger, dass die Beiträge in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung weiter steigen werden. Der Gesundheitspolitiker Dahmen von den Grünen hat im RBB 24 Inforadio dazu aufgerufen, die Finanzierung auf eine breitere Grundlage zu stellen. Empfänger hoher Einkommen etwa sollten mehr zahlen und die Sozialversicherungen sollten nur Leistungen bezahlen müssen, die mit Gesundheit und Pflege zu tun haben. So könnten die Beiträge bezahlbar bleiben, erklärte Dahmen. Der designierte Bundeskanzler Merz hat erneut ein Fragezeichen hinter die geplante Senkung der Einkommensteuer gesetzt. In der ARD verwies er auf eine entsprechende Passage im Koalitionsvertrag mit der SPD. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht wörtlich, wir werden die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken. Sicher sei das aber nicht, betonte der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska. Denn im Koalitionsvertrag ist auch festgehalten, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Die Erhöhung von Steuern auf hohe Einkommen zur Gegenfinanzierung, wie es die SPD vorgeschlagen hat, lehnte Merz erneut ab. Wörtlich sagte der CDU-Vorsitzende, wir haben einen Koalitionsvertrag und da steht keine Steuererhöhung drin, es wird auch keine geben. Komplett ausschließen wollte Merz Steuererhöhungen aber auch nicht.
Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Raketenschlag gegen die ostukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der Angriff mache deutlich, dass Russland nicht befrieden, sondern vernichten wolle, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg. Gestern hatte die russische Armee 2 Raketen auf das Zentrum von Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ruft nach dem Raketenangriff zu maximalem Druck auf Russland auf. Nur so lasse sich der Krieg beenden, sagte Kallas bei ihrer Ankunft in Luxemburg. Die Europäische Union verstärkt ihre finanzielle Unterstützung für die palästinensische Autonomiebehörde. Nach Angaben der Nahostkommissarin der EU, Shuica, sollen in den nächsten 3 Jahren weitere rund 1,6 Milliarden Euro bereitstehen. Die Auszahlung des Geldes sei aber an Reformen geknüpft, betonte Shuica. Die Palästinenserregierung steht wegen Korruption und mangelhafter Verwaltung in der Kritik. Sie ist lediglich für einige Gebiete im Westjordanland begrenzt zuständig. Im Gazastreifen herrscht die radikal-islamistische Hamas. 2 Tage nach Beginn der Abrissarbeiten an der Berliner Ringbahnbrücke ist der mittlere Teil über den S-Bahn-Gleisen komplett abgetragen. Seit dem frühen Morgen wird der Bauschutt abtransportiert, heißt es von der Autobahngesellschaft. Den Angaben zufolge sollen Beton, Stahl und andere Materialien recycelt werden. Insgesamt fallen demnach rund 11.000 Tonnen Bauschutt an. Parallel dazu wird die etwas weiter nördlich gelegene Westendbrücke abgerissen, die ebenfalls zur A100 gehört. Geplant ist, dass die Arbeiten zum 25. April beendet sind. 3 Tage später soll dann die Ringbahnlinie der S-Bahn wieder durchfahren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, später sind vereinzelte Schauer möglich, oft ist es aber trocken bei 21 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 14, in Marzahn 16 Grad, in Rüdersdorf 18 und in Potsdam 15 Grad. Morgen nach freundlichem Start zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Und in den kommenden Minuten haben wir etwas für Sie in eigener Sache, den RBB, betreffend.
Wir befinden uns in einem laufenden Verfahren. Und da befinden wir uns, das hat Frau Demmer völlig richtig ausgeführt, mit dem RBB und nicht mit der Berliner Zeitung, der BZ, Herrn Sauerbier oder Herrn Wedemeyer, wem auch immer. Das ist nicht eine Äußerung, die ich hier tun kann. Da bitte ich um Verständnis und ich glaube, Sie wissen und verstehen auch, dass die Rolle der Rechtsaufsicht eine andere ist, als Presseberichterstattung zu kommentieren. Vielen Dank.
Matthias Gille von der Berliner Senatskanzlei, Vertreter der Rechtsaufsicht über den Rundfunk Berlin-Brandenburg, in der RBB-Rundfunkratssitzung vom 11. April. Zum Minimagazin im RBB 24 Inforadio begrüßt Sie Jörg Wagner. Was war geschehen? Nach Presseberichten von Bild und BZ bekam RBB-Intendantin Ulrike Demmer einen vertraulichen Brief der Berliner Senatskanzlei. Darin der Vorwurf, Demmer hätte gegen den Staatsvertrag verstoßen, Ausschreibungspflichten missachtet und den Verwaltungsrat ignoriert. Zitat: Die Rechtsaufsicht bewertet es als höchst kritisch, dass die Ergänzungsvereinbarung mit Herrn Dr. Biesinger unterzeichnet wurde, bevor der Abschlussbericht über die RBB-Berichterstattung zur Causa Gelbhaar vorgelegen hat. Zitat Ende. Kurz zur Vorgeschichte. Wie der RBB am 14. März 2025 mitteilte, hatte der damalige RBB-Chefredakteur Dr. David Biesinger seinen Rücktritt für die fehlerhafte Berichterstattung über den grünen Politiker und Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar angeboten und legte sein Amt nieder. Kurz darauf wurde bekannt, dass er temporär mit einer anderen, gut dotierten Aufgabe im RBB betraut wurde. Auf dem Business-Netzwerk LinkedIn wurden Mitglieder durch den Algorithmus aufgefordert, Biesinger zur Beförderung zu gratulieren. Nach den Presseveröffentlichungen nahm die Berliner Senatskanzlei zumindest an dem Verfahren Anstoß. Zitat: Erst mit der Vorlage des Abschlussberichts am 28. März 2025 hätte der RBB umfassend bewerten können, ob Maßnahmen gegen Herrn Dr. Biesinger angezeigt sind. Vor diesem Hintergrund muss in Frage gestellt werden, ob die Ergänzungsvereinbarungen vom 14. März den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 36 Absatz 1 RBB-Staatsvertrag Rechnung trägt. Zitat Ende. Hören wir RBB-Intendantin Ulrike Demmer in der Rundfunkratssitzung vom vergangenen Freitag zu dieser Problematik in voller Länge.
Nach der letzten Verwaltungsratssitzung, in der wir den Abschlussbericht der Causa und unsere Maßnahmen zur Sicherung der Glaubwürdigkeit des Senders diskutiert haben, hat uns ein Schreiben der Senatskanzlei erreicht. Die Rechtsaufsicht, die in der Sitzung, wie jetzt ja auch hier, Herr Gille und Frau Prasse da sind, sind der Meinung, dass die damit verbundenen Personalentscheidungen nicht konform mit dem Staatsvertrag und insbesondere die Wirksamkeit der Ergänzungsvereinbarung zum Dienstvertrag von Dr. Biesinger müssten erneut geprüft werden. Diese Vorgänge möchte ich gerne auf zwei Ebenen kommentieren. Also erstens in der Sache, das Direktorium steht zu allen Entscheidungen, die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung des RBB zu stärken. Dazu zählt auch, dass David Biesinger temporär mit einer neuen Aufgabe außerhalb der Redaktion betraut worden ist. Und wir lehnen alle Versuche, Herrn Biesinger als Chefredakteur wieder einzusetzen ab. Genauso lehnen wir aber auch alle Versuche ab, ihn aus dem Haus zu vertreiben. Wir haben hier im RBB mehr als genug Erfahrung mit zeit- und geldraubenden Nachspielen vor Gericht. Und deshalb, glaube ich, sind wir gut beraten, mit Augenmaß vorzugehen. Was wir gemacht haben, war angesichts der Sachlage und der erhitzten öffentlichen Aufmerksamkeit richtig und im besten Interesse des RBB. Zweitens, der RBB teilt die geäußerte Rechtsansicht nicht. Der RBB war zu allen Vorgängen, die die Rechtsaufsicht in dem Schreiben moniert, auch anwaltlich beraten. Den Vorwurf, der RBB habe gegen Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag verstoßen, den weisen wir entschieden zurück. Es ist so, der RBB unterliegt einer eingeschränkten Rechtsaufsicht. Das war zuletzt ausführlich dem Bericht des Untersuchungsausschusses des Landes Brandenburg zur Untersuchung der Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die Rundfunkanstalt Berlin-Brandenburg im Jahr 2024 zu entnehmen. Das heißt, vorrangig sind Sie und auch der Verwaltungsrat zuständig, uns zu kontrollieren und zu beaufsichtigen. Wir haben der Senatskanzlei heute geantwortet oder wir werden ihr jetzt zur Stunde antworten. Außerdem haben wir kurz vor dieser Sitzung, und deswegen wollte ich Sie da proaktiv darüber informieren, eine Presseanfrage zu dem Thema erhalten und diese ebenfalls beantwortet.
RBB-Intendantin Ulrike Demmer. Schwerpunkt in der öffentlichen Rundfunkratssitzung waren jedoch die aus dem unabhängigen Expertenbericht abgeleiteten Maßnahmen, um Falschberichterstattung wie beim grünen Politiker Stefan Gelpa künftig zu verhindern. Die ebenfalls zurückgetretene, aber noch geschäftsführende Programmdirektorin Katrin Günther.
Die zentralen Maßnahmen betreffen die Überarbeitung redaktioneller Regelwerke in Zusammenarbeit mit der Abteilung Qualitätsmanagement. Die redaktionelle Verantwortung wird in Zukunft klarer geregelt, ebenso wie Abläufe und Abnahmeprozesse. Zudem werden wir die zweifelsfrei im Haus vorhandene investigative Expertise stärker und schneller einbinden. Und auch der verbindliche Umgang mit Quellen, eidesstattlichen Versicherungen und juristischen Abnahmen wird geregelt.
Mehrheitlich begrüßte der Rundfunkrat die im Weiteren noch konkreter ausgeführten Maßnahmen. Einzelne Mitglieder kritisierten jedoch, dass man als Kontrollgremium den 96-seitigen Expertenbericht nur in einem Lesesaal in Augenschein nehmen durfte. Fazit nach rund 3 Monaten Aufarbeitung von Anja-Christine Faber, entsandt vom Landesfrauenrat Berlin und dem Frauenpolitischen Rat Land Brandenburg.
Zufrieden bin ich natürlich nicht, aber man muss ja gucken, welche juristischen Konsequenzen überhaupt möglich sind. Und deshalb bin ich zufrieden mit dem, was im RBB passieren wird, dass es viele, viele Maßnahmen gibt, um so eine katastrophale Berichterstattung in der Zukunft zu vermeiden.
Resümee von Andres Feil, delegiert in den RBB-Rundfunkrat von der Akademie der Künste.
Ich hätte mir natürlich, was den Umgang mit der Causa Gelpa angeht, gewünscht, wie im Fall Relotius, alles offenlegen. Das war meine erste Reaktion. Der Spiegel hat es sozusagen vorgemacht. Ich habe dann schrittweise eben gesehen, welche möglichen arbeitsrechtlichen Konsequenzen das bedeuten würde, dass da welche Belastungen auf den RBB zukommen würden mit dieser sehr offenen Transparenz. Und denke, unter all diesen Voraussetzungen ist es nochmal erstmal eine Möglichkeit, jetzt zumindest zu sagen, wichtig ist die Konsequenzen daraus. Und die sind ja jetzt erstmal sehr klar benannt. Und die müssen eingesetzt und eingehalten werden vor allem. Und wir haben es ja gesehen, also in der Causa des Chefredakteurs, es gab eine Stellenbeschreibung, die benennt ganz klar eine inhaltliche Verantwortung. Und das zeigt ja, das sind inzwischen 4 Jahre, wie schnell sind solche Stellenbeschreibungen, ja, sie verschwinden in einem Verantwortungsvakuum. Und ich glaube, darum geht es jetzt nicht nur Forderungen zu stellen, Dienstanweisungen zu machen, sondern zu gucken, dass die dann tatsächlich auch eingehalten werden.
Anja-Christine Faber und Andres Feil, 2 der 32 Rundfunkratsmitglieder. Die komplette Aussprache im Rundfunkrat können Sie bei Bedarf im Medienmagazin Podcast verfolgen, der immer aktuell Montagmittag in der ARD Audiothek erscheint. Darin auch mehr über den zweiten Sitzungsschwerpunkt, den Plan des RBB-Direktoriums zum Umbau des RBB, untersetzt mit einer soliden Finanzierung. Dafür sei man im RBB bereit, 22 Millionen Euro aus dem Honorar- und Personalbudget zu streichen. Das heißt, mehr als 250 Mitarbeiter nicht mehr zu beschäftigen. 13 Millionen Euro, die dadurch frei würden, wieder zu investieren in die digitale Transformation des Programms und parallel die Unternehmensstrukturen effizienter zu gestalten. Zudem erfahren Sie im Podcast, wie Medienwissenschaftler das ZDF ermuntern, einen sogenannten Digital Open Public Space, eine digitale Alternative zu den Social-Media-Plattformen der internationalen Tech-Giganten, aufzubauen und wie die Wikipedia mit Texten umgeht, die mithilfe künstlicher Intelligenz geschrieben wurden. Hier im RBB 24 Inforadio weiter menschengemachtes Programm für Sie. Bleiben Sie also auf Empfang.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Jetzt wieder mit Irina Grabowski. Die Hauptrolle in Bellinis Oper Norma gilt als eine der schwierigsten Opernpartien. Gestern Abend hat die amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sörensen ihr Debüt in dieser Rolle, also in der Rolle der Norma, gegeben und stand erstmals auf der Bühne der Berliner Staatsoper. Unsere Kritikerin Barbara Wiegand war bei der Premiere.
Norma. Bellinis berühmte Belcanto-Oper entführt eigentlich in die Zeit 100 Jahre vor Christus, nach Gallien, das die Römer hier, anders als bei Asterix und Obelix, ganz besetzt haben. Norma, die Priesterin und Anführerin eines geplanten Aufstands, hat sich mit dem römischen Prokonsul eingelassen und zwei Kinder mit dem Mann, der mittlerweile eine andere Gallierin liebt, die Adalgisa. Soweit so dramatisch die Geschichte, die Regisseur Wassily Bachatow in dieser Koproduktion mit dem Musiktheater an der Wien in eine Keramikmanufaktur vom Anfang des 20. Jahrhunderts verlegt, mit angrenzendem Arbeiterwohnheim. Hier zieht Norma als Vorarbeiterin heimlich die zwei Kinder groß, ist verstrickt in ein Beziehungsdrama in politisch unruhigen Zeiten. Denn das Ganze spielt, statt unter römischer Besatzung, mitten im Abkippen in einer Diktatur. Statt Engeln und anderen religiösen Figuren werden nun in der Fabrik Büsten des neuen revolutionären Führers hergestellt, der ein bisschen was hat von Mussolini, ein bisschen was von Mao. Eine vage Aktualisierung, die auf konkrete Anspielungen verzichtet und im guten Sinne belanglos ist. Denn das Wichtige an dem Abend ist die Musik, der Gesang, der Schöngesang. Allen voran der von Rachel Willis-Sörensen als Norma, wie sie ihr Volk auch um ihre eigenen Liebe willen um Mäßigung bittet, wenn sie in der berühmten Arie Castadiva betet für ein Zeichen des Friedens, leise, eindringlich, dann aus dem Inneren herausbrechend. Und jeder Ton sitzt bei dieser Norma, klingt nach, in der inneren Zerrissenheit der Figur, beeindruckend. Das gilt auch für Elmina Hasan als Adalgisa. Zierlich dunkelhaarig ist sie das Pendant zur großen blonden Willis-Sörensen, singt aus tiefster Kehle und dabei schillernd in den Höhen und meistert immer souveräner ihr Rollendebüt. So sind es vor allem die beiden Frauen, die hier den Abend rocken. Mitri Korczak als Polione klingt dagegen oft angestrengt. Und von wegen großer Verführer. Von der Regie in einen eher biederen Anzug gesteckt, macht er neben der wuchtig imposanten Statur der Willis-Sörensen so wenig her. Überhaupt, beim Versuch aus dem Besatzungsdrama eine kriselnde Beziehungskiste zu machen, passt hier nicht viel zusammen. Untermalt von einer sehr gefällig und beschaulich spielenden Staatskapelle unter dem Dirigat von Francesco Lanzilotta wirkt das alles allzu oft beliebig. Auch weil die Regie die Darsteller mit sich allein und nebeneinander rumstehen lässt. Derweil sie von Tod, Rache, Rettung singen. Da ist es bei dieser Norma oft besser, Augen zu und nur zuhören.
Dass wir hier im Radio sind, das war die Premiere in Kritik von Barbara Wiegand zu Norma an der Berliner Staatsoper. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen haben die 14 bis 16 Grad erreicht. Maximal 23 Grad sind heute möglich. Das bei Sonne und Wolken und ja, vereinzelt mal ein Schauer eventuell. Meistens trocken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke-Stumbach.
Probleme auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Nach einem Unfall ist zwischen Ziesa und Wollin nur eine Spur frei. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke müssen Sie in beiden Richtungen etwa 10 Minuten mehr einplanen. Und die A24 Hamburg-Berlin ist wegen einer Unfallaufnahme zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd in Richtung Berlin gesperrt. Auf dem Berliner Stadtring haben wir in beiden Richtungen stockenden Verkehr zwischen Jakob-Kaiserplatz und Kudamm. Weitere Staupunkte sind die Wollangstraße Richtung Pankow, Seestraße Richtung Stadtring und Frankfurter Allee stadteinwärts. Vorsicht in Wilmersdorf. An der Kreuzung Berliner und Nassauische Straße arbeiten die Ampeln fehlerhaft. Eine neue Baustelle gibt es in Rummelsburg. Der Blockdarmweg ist an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 11 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Wie sicher ist das, was Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart haben? Sie sind jetzt selbst gerade dabei, das an einigen Stellen zu zerpflücken. Es geht da um die Deutungshoheit, wessen Handschrift dieser Vertrag trägt. Und man wird mal sehen, welchen Einfluss das auf die Abstimmung bei der SPD haben wird. Die Nachricht mit Annette Birke-Stumper.
Der Co-Vorsitzende der Berliner SPD, Hiekel, hat die Parteimitglieder aufgerufen, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Ab Mitternacht läuft das zweiwöchige Online-Voting der Parteibasis. Hiekel sagte im RBB 24 Inforadio, die SPD habe in den Verhandlungen viel erreicht. Dass die Jusos in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex.
Ein Koalitionsvertrag ist ja immer auch ein Kompromiss und das müssen sich beide Partner darin wiederfinden. Und was wir auch verabredet haben, ist, dass gerade im Bereich Migration, Integration auch eine Stärkung der Kommunen stattfinden soll. Wir haben auch drin verabredet, dass wir das Thema Mietpreisbremse weiterhin verlängern. Wir haben uns auch klar darauf verabredet, dass wir das Deutschlandticket behalten, dass das Rentenniveau stabilisiert werden soll. Also ich glaube, darum ist es auch ein guter Grund, diesem Vertrag zuzustimmen aus sozialdemokratischer Sicht.
Der Co-Vorsitzende der Berliner SPD, Martin Hiekel. Der wohl künftige Bundeskanzler Merz hat bekräftigt, dass die geplante Senkung der Einkommensteuer auf kleinere und mittlere Einkommen aus seiner Sicht noch nicht sicher ist. In der ARD betonte er am Abend, es sei zwar der gemeinsame Wille von Union und SPD, dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen, aber man mache keine Versprechungen, die man nicht erfüllen könne. Alle im Koalitionsvertrag festgehaltenen Maßnahmen würden unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Die Erhöhung von Steuern auf hohe Einkommen zur Gegenfinanzierung, wie sie die SPD vorgeschlagen hat, lehnte Merz erneut ab. SPD-Chefin Esken hat wiederholt gefordert, hohe Einkommen stärker zu besteuern. Die Außenminister der Europäischen Union kommen heute in Luxemburg zusammen. Ein Thema des Treffens ist die weitere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Außerdem soll es um die Lage im Nahen Osten gehen. Erwartet wird der palästinensische Regierungschef. Deutschland wird von der geschäftsführenden Außenministerin Baerbock vertreten. Die Grünen-Politikerin hat eine Zukunft für den Gazastreifen ohne die radikal-islamische Hamas angemahnt. Sicherheit im Nahen Osten könne nur ohne Hamas-Strukturen garantiert werden, sagte Baerbock am Rande des Treffens. In Südkorea hat der Strafprozess gegen Ex-Präsident Yoon begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen versuchten Staatsstreich vor. Yoon hat das zu Protestbeginn zurückgewiesen. Aus